Wir sind in Johannes Kapitel 3, Abvers 22, werden wir heute ansehen. Unsere Jungs sind jetzt 14 Monate alt und entdecken so die Welt. Und der David hat jetzt seit Neuestem so eine Masche. Und zwar, wenn der Jonathan was nimmt, was der David auch gerne haben möchte, dann sagt der David nein und macht so mit seinem ganzen Körper nein, nein. Und das Interessante ist, wenn du dem David zum Beispiel denselben Ball gibst, den der Jonathan auch hat, will er trotzdem den Ball haben, den der Jonathan hat. Habt ihr sicher auch schon beobachtet bei euren Kindern. Ja, wir werden als Sünder geboren und diese Anlagen, die entwickeln sich dann noch weiter, je älter wir werden. Und eine der hässlichsten Erscheinungsformen unserer Selbstsucht und Gefallenheit ist wohl Neid. Der Missgunst. Also dieses Phänomen, dass wir unglücklich sind oder dass wir unzufrieden sind, einfach weil jemand anderer etwas hat. Ein Ding oder eine Gabe oder das Aussehen oder eine Position, eine Beziehung, eine Gelegenheit. Und obwohl wir alles haben, was wir brauchen, obwohl es uns gut geht und obwohl wir eigentlich zufrieden waren, dann bekommt jemand anderer etwas, was wir nicht bekommen, und wir werden unzufrieden. Einfach, weil er oder sie das hat. Vergönnen sie ihn nicht. Das ist unterste Schublade, oder? Aber wenn wir ehrlich sind, ich denke, wir kennen dieses Gefühl alle. Und Jesus illustriert es in dem Gleichnis von den Tagelöhnern. Erinnert euch dran, ne? Dieses Gleichnis, wo der Herr Menschen anstellt, um in seinen Weinberg zu arbeiten. Und früh morgens macht er einen Deal hier mit Tagelöhnern, die da bereitstehen zu arbeiten. Und er sagt, ich gebe euch einen Denar, wenn ihr diesen Tag für mich arbeitet. Das war ein guter, fairer Tageslohn. Und dann geht er mittags nochmal raus, oder vormittags und mittags und nachmittags und dann abends kurz vor Feierabend und stellt weitere Arbeiter an, dass die Ernte nicht kaputt geht, dass er die Ernte einbringen kann. Und dann am Ende des Tages zahlt er allen ihren Lohn und er gibt den ersten, die er morgens angestellt hat, den Denar, den er ihnen versprochen hat. Und dann gibt er allen anderen auch den Denar. Und die den ganzen Tag gearbeitet haben, kommen zu dem Herrn und sie beschweren sich. Und sagen, oh, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die bekommen genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Und dann lesen wir in Matthäus 20, Abvers 13, er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tu dir nicht Unrecht, bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit meinem zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und das Auge hier meine Herzenseinstellung. Eine böse Herzenseinstellung, wenn wir neidisch sind, sagt Jesus. Der Herr war fair, der hat sie gut bezahlt, die haben bekommen, was sie ausgemacht hatten. Aber die Jungs sind neidisch geworden, einfach weil die anderen mehr bekommen haben oder weil wer anderer besser behandelt wurde als ich. Und Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, diese Herzenseinstellung ist böse. Neid ist böse. Neid entzweit Freundschaften und Familien, macht Unternehmen und Gemeinden kaputt. Aus Neid werden Prozesse geführt und Kriege geführt und Menschen umgebracht, denkt an Kain und Abel, erste Mal, als das passiert ist. Und ihr müsst nur die Zeitung lesen und könnt sehen, was Menschen für verrückte Dinge tun aus Neid. Letztes Jahr gab es in Berlin diesen Typen, der, glaube ich, 102 Autos in Brand gesetzt hat, einfach aus Neid. Sozialneid haben die das damals genannt. Und dann glaube ich, das Jahr davor gab es diese Frau in Würzburg, die ihrer Mitbewohnerin, ihrer WG, ein Gift in den Kaffee geschüttet hat, einfach weil sie hübscher war als sie. Und dann gab es diejenige Frau, die ihrem Chef vor einem Termin mit einem wichtigen Kunden Abführmittel in die Cola gemacht hat, weil er den Job bekommen hat, den sie eigentlich wollte. Verrückt, oder? Aber in Jakobus 3,16 steht, denn wo Eifersucht oder Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Neidische Menschen legen ein total destruktives Verhalten an den Tag. Das bringt ihnen selbst eigentlich nichts, das bringt sie selber nicht weiter, aber es geht einfach darum, den Vorteil von dem anderen zu zerstören oder irgendwie zu vermiesen. Nach dem Motto, wenn es ich nicht haben kann, dann sollst es du auch nicht haben. Und Jesus sagt, es ist böse. Und das Absurde dabei ist, dass neidische Menschen nie glücklich sind. Glück und Freude und Neid auf der anderen Seite, das ist was, was sich gegenseitig ausschließt. Neid versaut nicht nur das Leben von anderen, sondern versaut uns vor allem auch unser eigenes Leben. Und wir werden heute zwei neidische Gruppen von Menschen sehen, die unzufrieden waren. Und dann werden wir einen Menschen sehen, der über den Neid erhaben war, und wir werden sehen, dass er glücklich war, dass er derjenige war, der Freude hatte. Lass uns lesen hier in Johannes 3, im Vers 22. Danach, das heißt nach seinem Aufenthalt in Jerusalem zum Passafest, kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Wir wissen, wenn ihr im Kapitel 4, im Vers 2 oder 1 nachlest, dass nicht Jesus selbst getauft hat, sondern eigentlich seine Jünger getauft haben. Jesus hat es unter seiner Aufsicht gehabt. Aber auch Johannes taufte zu Enon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Also offensichtlich hat er durch Untertauchen getauft. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Vers 25. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Wir wissen nicht, was genau das für eine Streitfrage war, worum es da genau ging. Wir wissen auch nicht, ob das ein ganz normaler Jude war oder einer der Leiter der Juden, die wurden einfach auch oft als die Juden bezeichnet. Aber wir wissen, dass eine der zwei Gruppen, die neidisch auf Jesus war, die Pharisäer waren, die sehen wir im Kapitel 4, im Vers 1, und die jüdischen Leiter. Und aus Neid haben sie eigentlich Jesus ans Kreuz genagelt. Wie auch immer, sie hatten hier einen Streit über die Reinigung. Die Juden, die waren sehr gesetzlich, die hatten alle möglichen rituellen Waschvorschriften und Reinigungsvorschriften und Vorschriften, wie sie rein werden können. Wir wissen nicht genau, worum es ging. Vielleicht hat der Jude gesagt, hey, ihr Johannesjünger, eure Botschaft, die Botschaft von Johannes ist zu einfach. Tu Buße und lass dich taufen und du wirst rein sein. Und dann, hey, guck dir das an, euer Rabbi Johannes hat damit angefangen und jetzt stachelt er noch andere an, jetzt ist hier dieser Jesus und noch mehr Leute kommen zu ihm und lassen sich von ihm taufen. Und die Information war wieder was, was die Jünger des Johannes gewurmt hat. Und sie kommen zu Johannes petzen, im Vers 26. Sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Die haben nichts geschnallt, die Jungs. Johannes hat Jesus bezeugt, dass er der Messias ist, dass er das Lamm Gottes ist. Und sein Dienst war, ihm den Weg zu bereiten. Aber die Jünger des Johannes haben das irgendwie nicht geschnallt. Die waren neidisch auf den Messias sogar. Und eine Begleiterscheinung von Neid ist Konkurrenzdenken, Wettkampf, Mentalität, in den Wettkampf zu treten mit wem anderen. Und so, ich kann mir erstens vorstellen, dass die Jünger des Johannes gesagt haben, hey, Johannes war zuerst da. Er hat zuerst getauft. Wir waren zuerst da. Jesus, du und deine Jünger, ihr macht uns alles nach. Hey, das war seine Idee, das war unsere Idee. Wir haben das Patent drauf. Überhaupt, das ist unser Fluss hier. Ihr stehlt die Schafe von unserem Rabbi. Hört auf damit, verpisst euch. Hier, das ist unser Ding. Sonst gehen wir zum Anwalt. Oder verbreiten schlechte Gerüchte über euch, verleumden euch als Sekte. Habt ihr schon mal gehört, dass so ein Wettkampf oder Konkurrenzdenken, so ein Streit zwischen christlichen Gruppierungen oder christlichen Konfessionen vorkommt? Als gäbe es eine Konkurrenz im Reich Gottes. Hm? Hey, wir sind die Familie Gottes, wir sind in derselben Familie, wir sind im selben Unternehmen. Wir alle versuchen, Menschen für Jesus zu erreichen und Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und ist doch egal, wenn Leute sich bei uns bekehren und dann in eine andere Gemeinde gehen. Was soll's? Sind dann unsere Schafe, sind die Schafe von Jesus. Ist doch okay. Ein paar Warnungen hier zu dem Punkt. Du weißt, dass du auf dem Holzweg bist, erstens, wenn du diese klein karierte Gruppenmentalität oder Konfessionsmentalität hast, statt eine Reich Gottes Mentalität. Wenn du von dir selber so denkst, hey, ich bin ein Calvary Chapel Mensch oder ich bin Stadtmission Mensch oder ich bin ein Landeskirchler oder ich bin ein Pfingstler oder ich bin ein Baptist, hey, das ist mir das Wichtigste und es ist wichtig, dass wir groß werden, dass unsere Gruppe groß wird, dass die Leute in unsere Gemeinde kommen und selbst wenn es auf Kosten der anderen ist, hehe, mach mal langsam. Vielfalt im Reich Gottes ist was Schönes, ist was Gutes, aber zuallererst sind wir Christen, Leute. Wir sind der Leib Christi. Das ist unsere Identität. Und der Paulus hat im Philipperbrief gesagt, im Kapitel 1, ich freue mich sogar, wenn manche das Evangelium aus falschen Motiven verkündigen. Nämlich, weil sie neidisch auf den Paulus waren. Aber Paulus sagt, ich freue mich, denn so oder so wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Zweitens, du weißt auch, dass du auf dem Holzweg bist, wenn du dich auf einen Pastor oder einen Prediger oder auf einen bestimmten Leiter ausrichtest, statt auf Christus. Wenn du sagst, hey, nur der ist es. Nur der ist der Beste und nur von dem lasse ich mir was sagen. Und was der sagt, das ist immer wahr. Und du redest mehr über den Prediger oder den Diener als über Jesus selbst. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Und ich möchte durch mein Leben oder durch mein Sterben ihn verherrlichen. Darum geht's. Christus zentriert, nicht auf irgendeinen Menschen zentriert. Im ersten Korintherbrief sehen wir, dass das ein Problem der Korinther war. Dass die so Parteienbildungen hatten und die einen haben gesagt, ich gehöre zu Paulus und der andere, ich gehöre zu Apollos und der andere, ich gehöre zu Petrus. So ihre Lieblingsprediger hatten und dann so ihre kleinen Subsekten gegründet haben. Und Paulus schreibt ihnen, 1. Korinther 3,3, ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. So, der Wunsch von Paulus war, nicht sich selbst groß zu machen, sondern Jesus groß zu machen. Sein Wunsch war nicht, Paulus jünger zu machen, sondern Jesus jünger zu machen. Und wenn ein Prediger ständig über sich selbst redet und in der Gemeinde mehr über einen Prediger geredet wird als über Jesus und eine Gemeinde um einen Menschen aufgebaut ist und ein Mensch mehr im Mittelpunkt steht als Jesus, dann ist es ein Warnsignal. Leute, Jesus muss das Zentrum sein unserer Gemeinden, Jesus muss das Zentrum sein unseres Lebens und unseres Glaubens. Zweitens, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Jünger von Johannes Folgendes gesagt oder gedacht hat. Taufen, das ist mein Dienst. Hallo Jesus, Johannes der Täufer, sagt dir das was? Täufer? Es geht nicht, dass du ihm seinen Dienst wegnimmst, dass du mir meinen Dienst wegnimmst. Hey, Taufen, das ist unser Ding. Und dass sie neidisch waren, weil Jesus erfolgreicher war in ihrem Dienst. Und das ist ein drittes Warnsignal, wenn wir anfangen zu denken, dass wir einen bestimmten Dienst für uns gepachtet haben. Dann versuchen andere fernzuhalten oder andere klein zu halten oder ganze Sache zu kontrollieren. Johannes antwortet im Vers 27 und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Gott schenkt Berufungen, Gott schenkt die Begabungen, um das zu verteilen und zu organisieren, das ist der Job vom Heiligen Geist und nicht deiner. Drittens könnte ich mir vorstellen, dass ein Jünger von Johannes gesagt hat, warum darf denn eigentlich Jesus der Messias sein und nicht wir? Johannes, der war nur der Täufer und wir als seine Assistenten, wir sind nur Assistenten des Täufers und nicht des Messias. Und die waren neidisch, dass Jesus eine höhere Position hatte. Kommt so ein Neid in christlichen Kreisen auch vor? Ich meine, ich weiß nicht in unserer Gemeinde, aber habt ihr schon davon gehört? Warum ist er der Pastor und nicht ich? Warum ist er der Lobpreisleiter und nicht ich? Warum darf sie im Sonntagsgottesdienst singen und nicht nur Lobpreis in der Jugendgruppe mitsingen? Und der Pastoren sehr beliebt, warum hat er eine größere Gemeinde als ich? Viertens könnte ich mir vorstellen, dass sie gesagt haben, warum hat Jesus die Gabe und die Autorität zu heilen und Wunderwerke zu tun und die Autorität, Menschen aus dem Tempel rauszuwerfen und wir nicht? Das ist nicht fair. Wir können nur taufen und predigen. Es ist ja kein Wunder, dass mehr Leute zu Jesus rennen und sich von ihm taufen lassen und nicht zu uns. Gibt es das in der Gemeinde Gottes? Gabenneid? Berufungsneid. Er kann besser predigen als ich, sie kann besser singen als ich oder kochen oder organisieren oder reden oder zuhören oder kreativer als ich, was immer es ist. Und ich vergönne es ihm oder ihr nicht. Und die Antwort auf all diese Dinge ist im Vers 27. Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Gott teilt die Gaben aus. Gott schenkt Berufungen, Gott schenkt Gelegenheiten. Gott setzt Leiter ein und er setzt Leiter ab. Und hey, wenn du rausfinden willst, wo dein Herz wirklich steht, dann ist das die Prüfung, wenn du mal abgesetzt wirst von einem Dienst oder von der Leiterposition. Ist das okay für dich? Wenn Gott das tut? Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat, von dem, was er uns geschenkt hat, von dem, wozu Gott uns berufen hat. Und von einem Verwalter wird erwartet, dass er treu ist, sagt uns die Bibel. Und danach werden wir beurteilt, dafür werden wir belohnt. Gott wird uns belohnen, nicht im Vergleich zu anderen und ihren Berufungen und ihren Gaben. Nee, Gott wird dich belohnen dafür, wie du deinen Dienst, den Gott dir gegeben hat, ausgefüllt hast. Wie du mit deinen Gaben, den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, umgegangen bist. Ob du die Gelegenheit genutzt hast, die Gott dir gegeben hat. Wie du die Position ausgefüllt hast, die Gott dir gegeben hat. Nicht im Vergleich zu anderen. Neid ist zerstörerisch, ist böse, ist fleischlich, haben wir gelesen, ist weltlich, ist Sünde. Und Neid ist ein Räuber, der uns unsere Freude und unsere Zufriedenheit und unsere Fruchtbarkeit raubt. In Markus Kapitel 7, Vers 22 sagt uns Jesus, dass Neid eines dieser Dinge ist, die uns verunreinigen. Und im 1. Petrus 2, 1 sagt uns Petrus, dass Neid eines dieser Dinge ist, die wir ablegen müssen aus unserem Leben. Wie können wir das tun? Hier sind ein paar praktische Dinge, die du tun kannst, wenn du neidisch bist. Erstens, nenn es beim Namen. Deck es auf, stell es bloß. Bekenne es als Sünde. Denn wenn wir was als Sünde bekennen, dann tut es was mit uns in unserem Herzen. Da wird was gelöst in unserem Herzen. Da distanzieren wir uns von dieser Sache und sagen eigentlich, das ist falsch. Das muss raus aus meinem Leben. Zweitens, tu Buße, kehr um. Das ist einfach eine Einstellungsänderung, eine Haltungsänderung. Ich will nimmer so denken. Ich will nimmer so leben. Ich will diese Neidgedanken nimmer zulassen. Und das ist geistlicher Kampf. Jedes Mal, wenn es hochkommt, wieder so ein Gedanke, kleine Gedankenwächter, nein, 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 nein. Das ist Sünde. Das muss raus. Das will ich nicht denken. Und bete, dass Gott deine Haltung ändert, dass Gott an dir wirkt. Dritte, was du tun kannst, bete spezifisch für das Wohl anderer. Wir wollen immer das Böse, das Gottlose durch das Gute und Gottgefällige ersetzen. Und das Gegenteil von Neid oder Missgunst ist die Gunst oder das Wohlwollen für andere. Also bete ganz konkret und spezifisch, vor allem für die Person, auf die du neidisch bist. Von mir ist das Mädel, das dir den süßen Typen weggeschnappt hat, auf den du so scharf warst. Oder auf den Typen, der besser singen kann als du. Oder auf deinen Chef oder den Lobpreisleiter. Oder von mir ist die Gemeinde, die mehr Zulauf hat als deine. Bet dafür. Bet für sie. Bet um Gutes. Bet um Segen. Und durch dein Gebet werden nicht nur die anderen gesegnet, sondern auch dein Herz wird verändert. Und viertens, das fällt in dieselbe Kategorie, tu dieser Person was Gutes. Von mir aus borg ihr dein schönes Kleid für den Date mit dem Traumprinzen. Statt in Selbstmitleid zu frönen und darüber nachzudenken, was du nicht hast, werde ein Segen. Tu Gutes. Und dann fünftens, schau aus nach dem Guten in den anderen. Normalerweise, wenn wir neidisch sind, denken wir sehr negativ, oder? Bah, die ist doch dumm, die ist hässlich, das ist eine Zicke, die kann nicht singen. Ich weiß überhaupt nicht, was der Traumprinz mit der will. Was sieht denn der in der? Sieh das Gute, versuch bewusst das Gute zu sehen und ihr vielleicht Komplimente zu machen oder sie zu loben, sie zu ermutigen in dem Guten. Hey, du bist so hilfsbereit, das ist wirklich schön. Du kannst gut zuhören, das ist eine tolle Gabe. Hey, das ist attraktiv, wow, mach weiter so. Lob die Person vor anderen, sprich gut über sie vor anderen. Und dann das Sechste, was du tun kannst, ist, danke Gott für das Gute oder für die Gabe, die Gott dieser anderen Person gegeben hat. Das ist seine Gnade in ihrem Leben. Jeder Mensch ist wirklich der Ausdruck von Gottes Gnade. Ich meine, was haben wir verdient? Wir haben gar nichts verdient. Und Mann, wenn Gott dir eine tolle Gabe gibt und du schön singen kannst, wow, das ist Gottes Gnade, da wird Gottes Schönheit sichtbar. Und wenn du besser aussiehst als ich, preis den Herrn, wow, was Gott Tolles tun kann. Danke, Herr, dass du ihm das gegeben hast, dass du ihm das geschenkt hast. Wenn wir das tun, dann lernen wir auch Gott mehr zu schätzen, weil wir sein Werk in den anderen sehen und seine Gnade in den anderen sehen. Jeder Mensch ist ein Ausdruck seiner Gnade. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese Dinge tust, dann wirst du nicht nur frei werden von Neid, sondern du wirst auch gute Freunde gewinnen in dem Prozess. Und du wirst selbst ein fröhlicherer Mensch werden und ein liebenswerterer Mensch. Du wirst anderen besser gefallen und dir selber auch. Du wirst dich mehr mögen. Okay, jetzt haben wir die Negativbeispiele gesehen. Lass uns das gute Vorbild ansehen, das Johannes der Täufer uns gibt. Er war echt ein bemerkenswerter Mensch. Erstens, Vers 27 nochmal. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Erstens, Johannes war Gott zentriert, auf den Himmel ausgerichtet. Er hatte eine klare Sicht von Gottes Souveränität. Es ist nicht mein Ding, Dienste oder Dinge an mich zu reißen oder Positionen an mich zu reißen. Gott teilt aus. Und er darf das, das ist okay. Gott darf tun, was er will. Und das ist in Ordnung so. Zweitens, Vers 28. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin von ihm hergesandt. Zweite ist, der Johannes kannte seine Berufung, er kannte seinen Platz in Gottes Plan. Er wusste, ich bin nicht der Messias, meine Berufung ist, ein Vorläufer zu sein. Das ist das, was Gott mir zugedacht hat. Nicht die Nummer 1 zu sein, sondern die Nummer 2, 3, 4 oder 5. Das ist okay. Dritter Punkt, er war zufrieden damit. Und Leute, wenn wir geistlich wirklich klar sehen, dann ist es ein Wunder, dann ist es absolute Gnade und unverdient und riesig, dass Gott uns überhaupt gebraucht, dass wir überhaupt irgendetwas für Gott tun können. Wir sind Kinder Gottes, wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Vorrecht, dass Gott mich gebrauchen will. Das ist ein riesiges Privileg. Im Vers 29 illustriert Johannes das mit einem sehr vertrauten Bild für die Menschen damals, mit einem vertrauten Vergleich. Er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Die Bibel gebraucht eigentlich oft dieses Bild für Gott als Bräutigam und sein Volk als Braut. Christus, der Bräutigam, die Braut, die Gemeinde. Und Johannes sagt, meine Berufung hier ist, dass ich der Freund des Bräutigams bin. Trauzeuge, würden wir heute dazu sagen. Und dieser Freund des Bräutigams hatte die Aufgabe, die Hochzeit zu arrangieren. Vielleicht ist er sogar für den Bräutigam zu dem Vater der Braut gegangen und hat hier den Deal ausgehandelt mit ihm, hat um die Hand der Braut angehalten für den Bräutigam. Und seine Aufgabe war es, die Braut und den Bräutigam zusammenzubringen. Und am Hochzeitstag ist der Bräutigam mit einer Prozession zum Haus der Braut, normalerweise zum Haus ihrer Eltern gegangen, um sie abzuholen. Und die Aufgabe des Freundes des Bräutigams war, die Brautkammer zu bewachen. Und er hat niemanden aufgemacht, aber wenn er die Stimme des Bräutigams gehört hat, dann hat er sich gefreut und hat die Tür geöffnet und dann hat er die beiden Verliebten allein gelassen und ist fröhlich von dannen gezogen, weil er hat seine Aufgabe erfüllt. Der Freund des Bräutigams wollte die Braut nicht für sich selbst haben. Seine Aufgabe war, die Braut und den Bräutigam zusammenzubringen. Und Johannes sagt, das bin ich, der Freund des Bräutigams. Und wir können uns so schön diese Szene vorstellen, wie die Jünger von Johannes dem Täufer zu ihm kommen mit so einer launischen, missmutigen Miene und sagen, oh, Johannes, wir haben schlechte Nachrichten. Dieser Jesus, der tauft da unten und die Leute, die laufen zu Jesus. Und wenn das alles so weitergeht, dann können wir unseren Dienst hier an den Nagel hängen. Und Johannes sagt, ja, hey, das ist schön zu hören. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin so froh, ich bin überglücklich. Ja. Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das muss so sein. Er ist der Messias, ich bin nur der Vorläufer. Das ist richtig, das ist gut, das muss so sein, dass die Leute zu Jesus rennen. Und es ist interessant, wir sehen drei Muss. Weiß nicht, was die Mehrzahl von Muss ist. Gibt es, glaube ich, nicht. Regina, was sagt die Lehrerin? Also was immer ich sage, ist falsch. Ne? Muse ist es nicht, gell? Oder Musse oder Müsse. Egal, dreimal steht Muss im Kapitel 3. Im Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Im Vers 14, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Jesus muss gekreuzigt werden. Und hier im Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ist offensichtlich, ne? Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Dieser Vers hier ist der Schlüssel für ein glückliches, zufriedenes Leben, Leute. Das ist eine Wahrheit, die auch für uns gilt. Vierte, was wir hier an Johannes sehen, Johannes gibt sich selbst, er gibt seine Identität auf für Jesus. In Kapitel 1, im Vers 23, hat Johannes über sich gesagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Das war seine Identität, ich bin die Stimme. Aber hier lesen wir von einer neuen Stimme, von der Stimme des Bräutigams, der Stimme Jesu. Und die Braut hört auf ihn. Die Braut will bei ihm sein. Die Braut muss bei ihm sein. Das ist richtig so. In Johannes 10, Vers 27 wird mit einem anderen Bild dasselbe ausgesagt. Da spricht Jesus über das Bild von dem Hirten und seinen Schafen. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen, oder ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes sagt, ja, das muss so sein. Das ist gut so. Damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, dass die Braut bei Jesus ist. Und sein Resultat war Freude. Große Freude. Diese meine Freude ist erfüllt. War voll Freude. Neid ist ein Freudensrauber. Johannes war frei davon. Und er war voll dieser Freude. In Matthäus 25 spricht der Herr zu den treuen Knechten, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich bin nicht hier, um Messias zu spielen, ich bin nicht hier, um mein eigenes Reich zu bauen. Es geht in meinem Leben nicht um mich, es geht um ihn. Das ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. So wie Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich Christus. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und in dem Maße, in dem das passiert, werde ich Freude haben. Und werde ich erfüllt und zufrieden sein. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, so auch hier in meinem Leben. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. In Lukas 9 hat Jesus gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und dann in Matthäus 10, Worten von Matthäus, das, was Jesus danach gesagt hat, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Verlier dich an Jesus und du wirst ein glücklicher und zufriedener Mensch sein, unabhängig von Umständen. Lass Jesus deine Identität sein und dein Alles sein und du wirst wahres Leben finden. Schon hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Das ist ewiges Leben. Das ist Lebensqualität. Selbstsucht, Selbstzentriertheit, sich selbst wichtig zu nehmen, das ist ein Lebenskiller. Aber Jesus ist der Lebensgeber. Er ist das Leben in Person. Und wenn du dir heute Morgen nichts anderes merkst, merkt er diesen einen Vers. Der ist ein Schlüssel für unser Leben. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ist der Schlüssel für ein sinnvolles, erfülltes, freudiges, zufriedenes Leben. Ab Vers 31 haben wir wahrscheinlich einen Kommentar von Johannes, dem Evangelisten, über das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Sagt uns hier, warum Jesus wachsen muss und wir abnehmen müssen. Der von oben kam, ist über allen. Der von der Erde ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Machen wir mal den Punkt. Die Sache ist, Jesus, er ist der Höchste. Er ist über allem. Er ist die Stimme, die aus dem Himmel kommt und nicht nur hier von der Erde. Er ist nicht nur ein Prophet, der von Gott inspiriert ist, etwas zu sagen, der eine Vision hat oder eine Offenbarung von Gott hat. Er ist Gott selbst und er kennt den Himmel und er kennt Gott aus eigener Erfahrung. Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Jesus, der Sohn, ist der perfekte Abdruck, perfekte Offenbarung von Gott, dem Vater. Jesus hat Insiderwissen. Wenn du was über meine Familie erfahren willst, darüber, wie es bei uns zu Hause wirklich abgeht, dann musst du die Jennifer oder mich fragen. Ich meine, du könntest auch die Jungs fragen, aber vielleicht sagen die nein, nein. Du hast nicht viel Antwort bekommen. Insiderwissen, und das ist, wer Jesus ist. Deswegen ist er höher, deswegen ist er größer, und das ist richtig und das ist gut so, dass er wächst und dass alle anderen abnehmen. Paradox in Vers 32 ist, obwohl uns Jesus die perfekte Offenbarung über Gott gebracht hat und über geistliche Dinge, über ewige Dinge, steht hier, sein Zeugnis nimmt niemand an. Und es ist eine Übertreibung, das Stilelement der Übertreibung hier, was gemeint ist, dass nur wenige ihn annahmen, denn ganz offensichtlich haben ein paar ihn angenommen. Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vers 33, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Es war damals so, wenn jemand seine Zustimmung geben wollte zu einem Dokument, dann hat er sein Siegel drauf gedrückt. Und so wäre die Botschaft von Jesus annimmt, der bezeugt, dass er glaubt, dass es wahr ist, was Gott gesagt hat. Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Jesus hatte den Geist Gottes in vollem Maß, er redete die Worte Gottes, Gott, der Vater, hat alles in seine Hand gegeben, unsere Errettung, auch das Gericht hat er in seine Hand gegeben. Und deswegen ist er der Höchste und der Größte und er muss den Vorzug vor allem haben in unserem Leben.
auch für uns selbst. Und deswegen stellt Johannes uns immer und immer wieder vor die Entscheidung, die Leben oder Tod bedeutet, die wir hier im Vers 36 sehen wieder. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, und seht hier, dass Glauben parallel ist mit Gehorchen, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und du kannst aufs Kreuz sehen, auf Jesus am Kreuz, um zu sehen, wie es aussieht, wenn du das Objekt von Gottes Zorn bist. 1. Johannes 5, Verse 11 und 12. Dies ist das Zeugnis, sagt Johannes, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Deshalb ganz einfach, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Nicht hier in dieser Welt und nicht in der Ewigkeit. Also ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung, die Entscheidung für Jesus. Lass uns beten. Herr, wir wollen dir Danke sagen für Johannes den Täufer und für sein Vorbild. Jesus, du musst wachsen. Wir müssen abnehmen. Lehr uns es tief in unserem Herzen, diese Wahrheit zu ergreifen. Mach uns frei von diesem Neid, dieser Eifersucht, die so zerstörerisch ist in unserem Leben und unseren Familien und Gemeinden. Mach uns frei davon. Und mach uns wie Johannes dem Täufer. Oder wie Paulus, der gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Und ob ich lebe oder sterbe, ich will ihn verherrlichen, darum geht's. Du bist unsere Identität, Jesus. Du musst wachsen. Wir müssen abnehmen. Lass das Realität werden in unserem Leben. Und füll uns mit dieser Freude, die nur von dir kommt und nur davon kommt, wenn wir für dich leben und uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.